European Data News Hub Podcast.
Der Krieg in der Ukraine wird brutaler und ein Frieden scheint weit entfernt. Stehen die Zeichen also weiter auf Eskalation? Wie reagiert Russland bei einer drohenden Niederlage und wie geschlossen handelt Europa? Fragen an den Russland- und Osteuropa-Experten Dr. Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Guten Tag.
Sie hatten in unserem letzten Gespräch vor einigen Wochen als einer der wenigen tatsächlich einen Waffengang vorausgesagt. Vielleicht nicht in dem Ausmaß. Wie denken Sie heute über Ihre Aussage damals nach? Sind Sie rückwirkend doch überrascht oder bestätigt? Und sind Sie vielleicht auch überrascht dann doch von der Größe?
Genau, das würde ich sagen. Also ich bin eher von der Dimension überrascht und dass Russland tatsächlich die gesamte Ukraine erobern will, die gesamte Ukraine auch, also zunehmend die gesamte Ukraine bombardiert. Also ich hatte eher damit gerechnet, dass ein Krieg im Süden beginnen würde, ja, und dass man dann möglicherweise Richtung Odessa gehen würde, die Schwarzmeerküste. Das war ja so ein bisschen das, was ich vorausgesagt hatte. Aber dass man jetzt wirklich diese in dieser Dimension die Ukraine angreift, versucht zu erobern und auch mit der Frage, wie will man sie halten, ja, das hat mich schon überrascht und das schockiert mich auch immer noch. Also auch die Brutalität natürlich des russischen Angriffs, die völlig falsche Taktik auch der russischen Seiten. Also die hatte etwas völlig anderes erwartet, wie sie in die Ukraine reingegangen ist und wie sich dieser Krieg immer weiter radikalisiert, immer brutaler wird und immer stärker auch einem Syrien-Szenario sich annähert. Also mit aller Brutalität. Russland wirft alles rein, was es hat. Es holt Truppen aus Armenien, es holt Wagner-Truppen aus Afrika, Syrer und auch Tschetschenen natürlich, die da reingehen. Also Russland versucht im Prinzip durch Masse an Soldaten und Kämpfern, sowie auch durch alle Waffen, die sie letztlich haben. Also bisher ist ja praktisch bis auf die Nuklearwaffe ist fast alles eingesetzt worden, was Russland hat, versucht es, diese Ukraine irgendwie zu bezwingen. Also es scheint für Putin eigentlich gar keinen Kompromiss zu geben. Es wird ja immer wieder über Verhandlungen geredet, aber er weicht ja letztlich nicht von diesen Punkten ab. Das heißt, er will die Ukraine militärisch erobern und er tut das mit aller Brutalität, die man der russischen Armee zutraut.
Sie hatten die Verhandlungen angesprochen, es wird verhandelt, teilweise ja auch schon auf Außenministerebene, also diplomatisch sehr hoch. Ist das trotzdem dann alles Show oder gibt es da einen Weg zu einem Kompromiss? Wie könnte der aussehen und was wissen Sie über die Forderungen von russischer Seite?
Ich glaube, das Grundproblem ist, wie Neutralität definiert wird. Also russische Neutralität heißt eben Abgabe der Souveränität der Ukraine und dass man im Prinzip komplett auch sicherheitspolitisch abhängig wäre dann von Russland und eben keine alternative Bündnisse auch hat, die einem irgendwie Schutz gewähren. Und dann geht es natürlich auch um die Krim, also als Teil Russlands, ja, dass das sozusagen anerkannt wird. Und es geht um die Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepubliken. Das sind alles Dinge, die letztlich für die ukrainische Regierung nicht verhandelbar sind. Und die Frage ist, wie können diese Sicherheitsgarantien aussehen, die Zelensky immer wieder fordert? Also kann die NATO, können westliche Staaten irgendwelche Sicherheitsgarantien geben? Und ich glaube, da gibt es einfach eigentlich keinen Kompromiss, weil Russland genau das ja verhindern will. Ja? Genauso wie es einen NATO-Beitritt verhindern wollte oder will es ja genau das auch verhindern. Also in der Hinsicht, glaube ich, was wir im Moment sehen, ist, Russland kämpft ja brutal neben diesen Verhandlungen weiter und versucht im Prinzip den Druck so zu erhöhen, dass die ukrainische Seite dann eben doch irgendwann die Kompromissen zustimmt. Also es gibt eigentlich nur einen Kompromiss unter russischen Bedingungen. Das ist mein Eindruck. Und es gibt nichts dazwischen.
Können Sie sich denn das Szenario vorstellen, dass der ukrainische Präsident Zelensky einfach aus Verantwortung dem eigenen Volk gegenüber irgendwann doch vielleicht kapituliert, weil er sagt, wenn jetzt, wir sehen es in Mariupol, aber dann auch eine Hauptstadt Kiew eingeschlossen ist mit über 1 Million Menschen, dann einfach zu sagen, ich muss jetzt das Töten an meinem eigenen Menschen beenden?
Also ich glaube, das ist genau das Ziel Russlands, dass man eben so brutal Zivilbevölkerung tötet und Infrastruktur zerstört, dass man irgendwann die ukrainische Führung zwingt oder zwingen möchte, dass sie vielleicht zurücktritt und oder einfach auch sagt, wir stimmen jetzt dem Waffenstillstand zu und akzeptieren das. Ich glaube, je länger dieser Krieg dauert, umso schwerer wird das für Zelensky. Also wir sehen auch, also der Hass wächst natürlich auf ukrainischer Seite. Es sind ja gerade die Gebiete, die jetzt betroffen sind, die russischsprachig sind. Also es ist ja auch nochmal viel, viel schlimmer sozusagen. Ja, und die Westukraine ist ja sowieso viel russlandkritischer oder russlandfeindlicher. Also ich kann mir das aktuell ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich glaube, die Art und Weise, wie Patriotismus in der Ukraine auch sich entwickelt hat, wie sich die Identität gegen Russland gestärkt hat und wie man letztlich um die eigene Existenz kämpft, also auch das Verständnis, dass die Russen die Ukrainer als Volk zerstören wollen, ist, glaube ich, tief jetzt in dieses ukrainische Bewusstsein eingebrannt. Und in der Sicht glaube ich im Moment nicht, dass Zelensky. Also das wäre im Prinzip sein politischer, er könnte natürlich, das wäre sein politischer Tod. Er könnte natürlich sagen, er tritt zurück und er übernimmt diese Verantwortung. Ja? Aber ich glaube, letztlich geht es um sein eigenes physisches Überleben hier. Und andererseits glaube ich eben, und das zeigen auch Umfragen, dass einfach ein sehr großer Teil, wir reden über 90% oder mehr Personen gegen auch bestimmte Kompromisse sind, was die Krim betrifft, was die sogenannten Volksrepubliken sind. Das heißt auch, dass selbst diese Kompromisse schon nicht mehrheitsfähig sind in der Bevölkerung.
Schauen wir nochmal nach Moskau. Putin steht unter Druck, nicht zuletzt auch durch die Sanktionen. Wie fest sitzt er im Sattel?
Mein Eindruck ist, er sitzt fester im Sattel, als wir uns das wünschen, jetzt im Sinne von einer Beendigung des Krieges. Also wir hatten ja letzte Woche diese große Machtdemonstration im großen Moskauer Stadion zum Jahrestag der Annexion der Krim. Und da war ja eine riesige patriotische Begeisterung auch da. Und ich würde nicht sagen, dass diese Leute alle unter Zwang ins Stadion gekommen sind. Also das hat man ja auch gesehen und auch mit Interviews gesehen. Und da ist auch in Russland eine große patriotische Welle. Putins Rating ist auf über 70% gestiegen von etwas über 60%. Und viele Russen scheinen eben auch diese Propaganda zu glauben und sie wieder zu reproduzieren. Ja? Wir sehen auch, dass im Apparat Putin es geschafft hat, die Leute so miteinander zu verknüpfen und, wie soll ich sagen, so stark auch mit in diesen Krieg hineinzuziehen, in der Verantwortung, dass es für viele auch schwer wird, da sich gegen ihn zu stellen. Und wir sehen eben auch, dass die Oligarchen eben eher Befehlsempfänger sind als wirklich Akteure in diesem System. Oder die ganze liberale Elite, die verlässt jetzt gerade das Land oder sie macht einfach mit. Und wenn Sie sehen, auch was in Bildungseinrichtungen, in Thinktanks, in Universitäten passiert, wie die Leute eingeschworen werden, ihren Posten auch verlieren und dergleichen, schaltet dieses System im Prinzip auf Kriegszustand. Ja? Und der Sicherheitsapparat ist unter Kontrolle. Also ich sehe nicht, dass es diesen Umsturz aus der Bevölkerung gibt. Ich sehe auch nicht, dass es ihn aktuell aus der Elite gibt. Und wenn es ihn geben sollte, dann ist meiner Meinung nach der Sicherheitsapparat eigentlich der einzige Akteur, der dazu in der Lage wäre, Putin in irgendeiner Form zu stürzen. Und der Sicherheitsapparat ist von dieser ganzen Entwicklung in großen Teilen begeistert, weil das Land weiter isoliert wird, ihre Macht sozusagen wächst, sie mehr Ressourcen auch bekommen und sie die verhassten liberalen Eliten im System noch stärker marginalisieren können. Also auch die Sanktionen stärken eher den Sicherheitsapparat und die gesamte Versicherheitlichung und Militarisierung auch der russischen Innenpolitik. Und Putin schwört sie auch noch ideologisch ein. Also ich glaube, dass da sehen wir eher so ein Rallying around the flag, wie das heißt. Ja, also dass man im Prinzip im Krieg den Präsidenten und das System unterstützt und der Rest geht und fliegt raus, ja, soweit er das noch kann, oder fährt mit dem Zug über Finnland aus dem Land.
Noch eine Frage zum Militär. Das heißt also, die russische Armee, es wird ja so ein Stück weit dargestellt, dass da vielleicht eine Pattsituation jetzt entsteht, die Truppen vor Ort ausgebrannt sind. Das heißt aber, da ist noch jede Menge Potenzial da.
Das würde ich so nicht sehen. Also Militärexperten sagen ja, dass es vielleicht noch eine Woche, anderthalb Wochen dauern wird und dann sind beide Seiten eigentlich erschöpft. Dann muss es eine Form von entweder Waffenstillstand geben oder es gibt eine Art von Friedensabkommen. Waffenstillstand heißt, dass sich beide Seiten wieder neu bewaffnen und dann wieder neu in den Krieg reingehen. Das halte ich für ein relativ wahrscheinliches Szenario. Friedensabkommen sehe ich eher schwierig, weil man sich eben nicht einigen kann. Ja? So, es gibt natürlich Personen im Militär, die diesen ganzen Einsatz für falsch halten und auch die Art und Weise, wie er geplant worden ist, einfach völlig Fehleinschätzungen auch mit der Situation in der Ukraine, auch der militärischen und gesellschaftlichen Situation in der Ukraine. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass das Militär hier einfach auch seine Aufgaben jetzt erfüllt. Und das Militär in Russland war immer loyal, das muss man auch sagen. Also es gab keine Umstürze jetzt, auch historisch gesehen, aus dem Militär heraus. Und gleichzeitig wertet es natürlich das Militär auf. Also im Sinne von, dass sie mehr Geld bekommen werden, neue, modernere Waffen bekommen werden und dergleichen. Aber klar, man muss natürlich auch sagen, dieser Krieg wird Russland militärisch schwächen. Ja? Russland verliert Truppen, es verliert auch wichtige Waffensysteme. Und wir sehen eben auch, dass Russland in seiner Modernisierung des Militärs doch nicht so weit vorangeschritten ist, wie wir das in Syrien mal dachten, ja, also mit dem Syrienkrieg. Und Russland verliert einfach auch an Schlagkraft durch diesen Krieg.
Macht es das dann nicht noch eher gefährlicher?
Genau, das macht es gefährlicher. Weil Putin geht ja jetzt schon über zu den Überschallwaffen und das nächste wären dann die Atomwaffen. Ja? Also in dem Sinne, wenn es keine Reserven mehr gibt, und es gibt noch Reserven, also es gibt auch noch bestimmte Einheiten, die noch nicht im Einsatz sind, es gibt bestimmte Waffen, die noch nicht im Einsatz sind, aber diese Waffen und Einheiten werden zunehmend in diesen Krieg hineingeworfen, weil man das jetzt auch entscheiden will und auch weiß, dass man irgendwann erschöpft ist. Aber die nächste Option sind tatsächlich die Atomwaffen und es wird ja auch, das russische Militär übt ja auch mit taktischen Atomwaffen, es setzt sie tatsächlich ein, ja, im westlichen oder im NATO-Denken sind Atomwaffen nur zur Abschreckung, aber eben nicht zum direkten Einsatz. Also in den USA ist ein bisschen anders, aber zumindest im NATO-Kontext ist das nicht so. Aber Russland ist tatsächlich, also die Schwelle, die Hemmschwelle, Atomwaffen, auch taktische, gezielte Atomwaffen einzusetzen, ist viel, viel niedriger als bei der NATO. Und das macht es natürlich in einer Situation, wo das Militär auch Erfolge liefern muss, weil der Präsident das gerne möchte. Ja, der will jetzt endlich die Ukraine. Und natürlich auch, weil man einfach an seine Grenzen stößt, macht es wahrscheinlicher, dass man irgendwann dann auch sagt, okay, dann drohen wir damit oder wir setzen eben auch gezielt bestimmte taktische Atomwaffen ein.
Momentan unterstützt Deutschland und die Europäische Union die Ukraine mit konventionellen Waffen. Sind wir klug beraten damit?
Man kann natürlich argumentieren, je mehr Waffen man reinschickt in die Ukraine, desto länger dauert dieser Krieg. Ja, also es ist ja so ein bisschen, also Stellvertreterkrieg ist vielleicht zu viel gesagt, aber es geht in eine Richtung von einem Stellvertreterkrieg, weil ohne diese Waffen würde die Ukraine sicher bis heute nicht militärisch das überlebt haben. Ja. Es ist ein enormer moralischer Druck, der auf der NATO und dem Westen liegt, dem man letztlich sich auch nicht widersetzen kann. Auch Deutschland hat ja angefangen, Waffen zu liefern. Und tatsächlich ist die Frage, was bedeutet das dann, wenn Russland diesen Krieg gewinnt und die Ukraine im Prinzip erobert? Es rückt dann eben an die NATO-Grenzen näher heran und es wird möglicherweise dann, weil es eben auch kaum Widerstand oder weniger Widerstand bekommen hat, sich als nächstes Moldau, Georgien anschauen und dann möglicherweise auch die baltischen Staaten. Also in der Hinsicht ist es sicher, ja, so zynisch das ist, also man muss einerseits abschrecken, aber andererseits ist es im europäischen Interesse, dass die Ukraine in irgendeiner Form als Staat überlebt und dass sie verteidigungsfähig ist und letztlich auch die russischen Truppen so schwächt, dass Putin nicht auf die Idee kommt, demnächst vielleicht andere Nachbarländer anzugreifen. Ja, also indem die Ukrainer diesen Widerstand leisten, muss man auch ganz klar sagen, werden jegliche militärische Planungen, eben Länder wie Moldau, Georgien oder dann auch die baltischen Staaten anzugreifen, nach hinten geschoben, beziehungsweise wird es immer schwieriger werden, weil man vielleicht gar nicht die Kapazitäten mehr dafür hat.
Wenn der Krieg weiter eskaliert, werden mehr Menschen vertrieben. In der vergangenen Woche ist tatsächlich das erste Mal die Zahl 10 Millionen gefallen. Menschen, die das Land möglicherweise verlassen werden, wahrscheinlich im Falle eines kompletten Sieges der russischen Armee werden es noch mehr. Halten Sie das für realistisch als Szenario?
Also ich bin kein Migrationsexperte, das muss ich ganz klar sagen, aber im Moment ist der Krieg ja in bestimmten Landesteilen, also Osten, Süden, Mitte. Und es gibt einige wenige Militärschläge auf militärische Infrastruktur im Westen. Wenn das tatsächlich jetzt auch, also es wird ja diskutiert, dass aus Belarus heraus möglicherweise mit belarussischer Unterstützung auch ein Angriff auf die Westukraine kommen kann, plus eben nochmal ein Schlag auf Kiew. Und dann eben auch diese großen Städte, die sich jetzt noch halten, erobert werden. Also Mariupol, Kiew muss man schauen, das ist, halte ich eher für unwahrscheinlich, aber Odessa wäre dann sozusagen die nächste große Stadt. Würde ich davon ausgehen, dass es sogar noch mehr werden können als diese 10 Millionen. Ja? Also dass die Zahlen sich nochmal erhöhen werden. Und die Menschen wollen eben nicht nach Russland oder Belarus fliehen. Wir wissen auch zunehmend, was für Terrorregime Russland in den Gebieten, die es erobert, errichtet. Also dass da wirklich die Bevölkerung terrorisiert wird, gesäubert wird, von Personen, die Widerstand leisten. Das heißt, das wird mehr Ukrainer auch abschrecken, in der Ukraine selbst zu bleiben. Ja, also in der Hinsicht ist zu befürchten, dass die Flüchtlingswellen oder die Zahlen der Flüchtlinge noch größer werden als das.
Kann das destabilisierende Wirkung haben, dann auch bei den aufnehmenden Ländern, und kann sowas auch wie in den jugoslawischen Erbfolgekriegen kalkuliert eingesetzt werden?
Natürlich ist das eine enorme Belastung. Also wenn Sie sich mal Polen anschauen, ich glaube, es sind über 2 Millionen inzwischen Flüchtlinge, aber auch Länder wie Rumänien, Moldau natürlich auch, ja, mit Hunderten von Tausenden, ich glaube inzwischen 300.000. Also das ist ein sehr prekäres Land, aber auch eben die direkten Anrainerstaaten und dann weiter so in die EU hineinschwappen an Menschen. Das hat natürlich, das ist eine enorme ökonomische Kosten. Das wird auch sozial zu Spannungen führen ab einem bestimmten Punkt. Da geht es auch um den Wohnungsmarkt. Ja, es geht um ganz grundlegende Fragen auch. Also es kann eine definitiv destabilisierende Wirkung haben. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass die russische Seite das einkalkuliert. Ich formuliere es jetzt mal so, dass unsere Systeme belastet und die Handlungsfähigkeit auch in der Europäischen Union schwächt, ja, und auch in diesen Anrainerstaaten insbesondere schwächt, und im Prinzip Ressourcen einfach bindet, ja, die man vielleicht gegen Russland einsetzen könnte, beziehungsweise auch eine wachsende Kompromissbereitschaft, dass man einfach diese vielen Menschen nicht aufnehmen möchte ab einem bestimmten Punkt. Das kann ja auch kippen. Ja, im Moment haben wir eine große Solidarität für Ukraine und Ukrainerinnen, aber es kann ja irgendwann auch kippen und es gibt einfach dann auch eine Ablehnung von diesen Menschenmassen. Das kann natürlich auch einen Druck auf die Regierung auch erhöhen, um einfach Kompromisse zu machen mit der russischen Führung in diesem Krieg.
Machen Sie sich als Experte, der sich mit dem Raum und ja auch explizit mit Russland beschäftigt, macht man sich da schon Gedanken über eine Post-Putin-Ära, und macht sich auch die deutsche und europäische Politik darüber Gedanken? Oder kommt Putin auch als Gesprächspartner irgendwann nochmal in Frage?
Also ich mache mir vor allem Gedanken über, was passiert mit den postsowjetischen Ländern in den nächsten Jahren. Also inwieweit wird Russland eben auch andere Länder in dieser Region attackieren, destabilisieren, und Russland selber auch destabilisiert von dieser ganzen Entwicklung. Also nach innen repressiver, aber eben auch ökonomisch natürlich geschwächt und dadurch auch aggressiver. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass es zu keinem abschließend Friedensabkommen kommen wird, sondern dass wir dauerhaft ein aggressives und repressives Russland managen müssen. Ja, und das wird aggressiv in seiner Nachbarschaft tätig werden. Und darauf müssen wir uns erstmal einstellen. Ja, so, ich bin mir nicht so sicher, ob das die Politik hier wirklich diskutiert. Ich glaube, wir sind sehr stark auf dieses Krisenmanagement fokussiert. Wir beschäftigen uns damit, auch die Moldau zu stabilisieren. Aber was bedeutet das, wenn die Moldau zum Beispiel angegriffen wird oder Georgien auch angegriffen wird? Ich glaube, darüber denken wir auch zu wenig nach. Und dann ist tatsächlich die Frage, wie geht man mit einem Putin um, der möglicherweise noch einige Jahre leben wird und Kriegsverbrechen begangen hat und weiter aggressiv auch in dieser Nachbarschaft agiert? Ich denke, ab einem gewissen Punkt wird man mit ihm weiter reden müssen, weil man ihn irgendwie managen muss und er auch einfach keine Grenzen mehr kennt, auch mit Blick auf Atomwaffen. Also ich halte es einfach für eine Frage von Professionalität, auch mit ihm zu reden. Und gleichzeitig, glaube ich, beschäftigen wir uns zu wenig mit der Nach-Putin-Ära. Also was ist eigentlich mit den ganzen Russen, die jetzt das Land verlassen? Inwieweit haben die vielleicht andere Werte, andere Prinzipien, als das die russische Führung hat? Inwieweit diskutiert man mit denen oder bezieht die auch viel, viel stärker ein in eine Ära eben nach Putin? Ja, eine Planung, auch Überlegung, wie ein anderes Russland aussehen könnte. Und auch diese ganzen Verbindungen, die wir jetzt durchschneiden, im Bildungsbereich, im universitären Bereich, im kulturellen Bereich. Ist das klug, da überhaupt keine Beziehungen mehr zu haben, auch zu Universitäten? Also ich verstehe auch, dass es mit Finanzierung und so weiter sicher ein Problem ist. Aber ich glaube, da müssten wir uns eigentlich noch mal viel mehr Gedanken machen. Wer sind denn eigentlich das andere Russland? Ja, oder wer ist das andere Russland? Und wie können wir vielleicht in irgendeiner Form mit diesem anderen Russland Kontakte halten und mit ihm zusammen auch eine Vision für ein anderes Russland entwickeln?
Eine Zivilgesellschaft im Exil ein Stück weit mit aufzubauen, oder?
Genau. Ja, also auch helfen zu koordinieren, zu organisieren, Plattformen zu schaffen für Kommunikation, für Strategieplanung, auch einfach das Wissen, das Know-how, was diese Leute haben, nutzen. Es sind ja auch ganz viele Akademiker, Akademikerinnen, Experten, Journalisten und so weiter, die da das Land verlassen haben. Das sind ja auch Leute, die zum Teil mit Russland noch Kontakte haben, diesen Kommunikationsraum auch beeinflussen können. Also das sind ja, also wir haben hier Überlegungen, sozusagen so eine Art Hub zu entwickeln für diese Person, um einfach selber auch Russland weiter analysieren zu können mit Personen, die das Land vielleicht gerade verlassen haben oder die noch Kontakte in Russland haben, weil wir selber vielleicht die nächsten Jahre auch nicht mehr nach Russland reisen können. Ja, also das ist ja ein enormes Wissen und auch Potenzial, was da ist, was man nutzen kann für unsere Analyse, aber eben auch für ein zukünftiges Russland. Ja, und eben wie im Kalten Krieg hat man ja auch mit den Emigranten zusammengearbeitet und diese Gruppe eben auch versucht zu nutzen und auch zu stärken.
Trauen Sie sich zu, die nächsten 6 Monate zu beschreiben?
Also derjenige behauptet, der das zu können, glaube ich, spricht nicht die Wahrheit, sagen wir es mal so. Also ich glaube, was wir gelernt haben, ist, dass, oder was wir täglich lernen, dass die Dynamik einfach so stark ist und die Geschwindigkeit, auch mit der Dinge sich verändern, so hoch ist, dass wir im Prinzip sehr, sehr schwer voraussagen können, was in den nächsten Monat passiert, wenn wir über 6 Monate reden. Also wenn ich mir jetzt, ich kann natürlich jetzt einfach deuten aus dem aktuellen Stand heraus sozusagen, wo wir stehen. Und da muss man sagen, dass Putin keinerlei Kompromiss zeigt, die Sanktionen im Prinzip ihn nicht berühren und dass er diese Ukraine, koste es, was es wolle, erobern will. Also ich denke, da wird es einfach, es wird einen brutalen Krieg geben um die Ukraine mit viel, viel mehr Opfern, viel, viel mehr Flüchtlingen auch noch. Und dann wird es ein großes Problem geben, der Russen die Ukraine und die Gebiete, die sie erobert haben, zu kontrollieren. Das heißt, sie wären in einer Art zweites Afghanistan, das ist jetzt das Maximalszenario sozusagen, reinrutschen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie große Teile erobern werden. Also das wird die Ukraine einfach nicht durchhalten und es wird keine No-Fly-Zone und dergleichen geben von NATO-Seite. Also in der Sicht wird es in irgendeiner Form Sieg oder der Russen geben oder eine Art und Weise, wie sie diese Ukraine kontrollieren. Und das wird sie aber binden auch dauerhaft. Und dann werden wir natürlich in Russland das Problem haben, dass immer mehr Menschen unzufrieden sind mit den Sanktionen und dass es eben dadurch massive Repressionen auch in Russland geben wird. Noch mehr Menschen, die auch Russland verlassen. Also es ist ja auch eine Flüchtlingswelle, die wir nicht unterschätzen sollten. Und im Prinzip, ja, das wird den Druck auf uns erhöhen, unsere Systeme im Prinzip anzupassen an diese neuen Realitäten, was das Energiesystem betrifft, die Klimapolitik betrifft, die ganze Sicherheitspolitik betrifft. Also ich glaube, wir werden große Umbrüche erleben in den nächsten Monaten und auch das Verhältnis zu China wird mit diesem Krieg neu definiert. Ja? Also ja, in der Hinsicht befürchte ich, dass wir weiterhin eine Form von Krieg haben werden in Europa. In der Ukraine, um die Ukraine und wir ganz andere sicherheitspolitische Diskussionen auch haben werden, nochmal, die über das hinausgehen, als das, was wir jetzt haben. Also ich bin eher weiser, sehr pessimistisch, weil Putin selbst zu einem Problem geworden ist. Putin selbst ist ideologisch so verbohrt und will bestimmte Realitäten nicht sehen, hat keinerlei Empathie für das, was da passiert und hat auch die roten Linien überschritten, mehrfach überschritten. Ja, und die ganze nukleare Frage, also Atomwaffenfrage, die wird nochmal akuter werden. Das ist das, was ich befürchte.
Glauben Sie an eine weitere gemeinsame, beständige europäische Antwort? Bleibt die EU so geschlossen, wie sie es gerade ist?
Das wird eine große Frage sein. Also inwieweit die EU und auch EU und USA und andere Partnerländer wirklich einig bleiben oder nicht, zum Beispiel wenn die Ukraine fällt, ja, man dann eben doch sagt, lass uns mit Putin irgendwie einen Deal machen. Und ich würde befürchten, dass es dieses Appeasement-Syndrom nicht nur in der deutschen Gesellschaft und Politik, sondern auch in anderen EU-Ländern vorhanden ist. Und dass man dann vielleicht versucht, Kompromisse zu machen. Die Frage ist tatsächlich. Und da behält Putin, glaube ich, wirklich die Eskalationsdominanz. Also die Frage ist tatsächlich, wie wird er weiter vorgehen? Wird er sozusagen kompromisslos bleiben, was uns dazu zwingen wird, einig zu sein, also die europäischen Mitgliedstaaten mit den anderen Partnerstaaten, wenn er versucht, dann eben Kompromisse zumindest anzubieten oder zu tun, als ob er Kompromisse anbietet? Da könnte ich mir vorstellen, dass das dann diese Einheitslinie bröckeln wird.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
European Data News Hub, das Daten-News-Portal von europäischen Nachrichtenagenturen rund um die EU. www.ednh.news